D-Radio Wissen. Es ist Donnerstag. Bei D-Radio Wissen hören Sie jetzt die Redaktionskonferenz mit den Machern von Was mit Medien. Und hier sind Ihre Gastgeber, Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend auch von mir. Von kleinen und großen Schritten. Hitzelsberger will Homosexualität und Fußball enttabuisieren.
Von Coming Out und Outing. So klappt's auch mit der Berichterstattung.
Von Pofalla und Kontext Herr Pählers Neujahrsansprache.
Das sind unsere Themen in der Redaktionskonferenz heute am 9. Januar 2014, in der wir was mit Medien machen.
Die erste Meinung.
Das Konto bleibt auch mit einem sexy Lebenslauf leer. Das schreibt der Absolvent der Deutschen Journalistenschule Tim Wessling auf newsroom.de über den Drang vieler Nachwuchsjournalisten in die traditionellen, renommierten Printredaktionen und der wegen Überfüllung resultierenden Aussichtslosigkeit. Zitat: Allerdings ist ein Praktikum bei der SZ nur ein Weg, irgendwann einmal Hans Leyendecker zu werden. Denn auch dieser Herr begann seine Karriere beim Stader Tagblatt in Niedersachsen.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Daniel Fiene.
Ich sag es mal so, als ich meine ersten Schritte im Journalismus unternommen habe, traf ich schon in den ersten Tagen auf zwei Typen Kollegen. Einmal die, die Praktika an Praktika sammelten, möglichst schnell Seite 3 Schreiber bei der SZ werden wollten. Und dann die, die sich weniger bei namhaften, aber dafür bei Projekten engagierten, wo sie wirklich mit anpacken konnten. Sie haben zum Beispiel beim eigenverantwortlichen Stemmen eines Radioprogramms beim Campus Radio mitgeholfen oder ganz eigene Webprojekte gestartet. Eins muss ich sagen, die vom letzteren Typ sind mittlerweile alle sehr gut untergekommen. Vielleicht zwar auf Umwegen, aber am Ende sogar etwas besser als erhofft. Was mit Medien? Das Medienmagazin mit dem Blick hinter die Kulissen hier bei D-Radio Wissen.
30 Stunden ist jetzt her. Gestern 12 Uhr, da hat die Zeit eine Vorabankündigung für ein Interview rumgeschickt. Eine Vorschau war da auch schon online zu finden und gegeben hat dieses Interview Ex-Fußball-Nationalspieler Thomas Hitzelsberger. Das Thema: seine Homosexualität.
Es ist auch für meine Familie und für mein Umfeld unwichtig, dass ich über meine Homosexualität spreche. Wichtig ist es nur für die Leute, die homophob sind, andere ausgrenzen aufgrund ihrer Sexualität, und die sollen wissen, sie haben jetzt einen Gegner mehr.
Heute Nacht ist noch ein Video-Statement auf seiner Homepage veröffentlicht worden und wie erwartet hat sich diese Meldung wie ein Lauffeuer in der Öffentlichkeit verbreitet.
Ja, denn damit haben wir jetzt immerhin den ersten deutschen Fußballprofi und Nationalspieler, der sein Coming-out hatte und dieses Jahr in diesem Bereich Fußball immer noch ja, als tabu verschriene Thema selbst angepackt hat.
Ich habe mal auf 10.000flies.de nachgeschaut. Das Interview ist eins der erfolgreichsten Artikel der letzten Monate oder ist sogar der erfolgreichste Artikel der vergangenen Monate. Es gab mehr als 50.000 Erwähnungen in den sozialen Netzwerken und im Blog dazu gab es eine kleine Analyse. Dort heißt es, ich lese das mal kurz vor, Herr Pähler. Mhm. Am erstaunlichsten ist die Resonanz bei Twitter. Über 4.500 Tweets mit einem Link zu dem Zeit-Online-Text kamen bisher zusammen. Zum Vergleich, im gesamten Jahr 2013 erreichte der erfolgreichste deutschsprachige Artikel aller Medien und Blogs bei Twitter etwas mehr als 2.500 Tweets.
Ja, das ist schon beachtlich. Und der Erfolg des Zeit-Vorab-Artikels, der lag natürlich auch vor allem daran, dass sich alle anderen Medien eben auf diesen berufen haben. Und wir wollen uns heute mal anschauen, wie haben jetzt eigentlich die Medien auf das Coming-out reagiert? Warum gibt es eigentlich so eine Aufregung? Dazu ist Medienjournalist Stefan Niggebeier bei uns. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Stefan, wie ist denn jetzt dein erstes Fazit? Haben die Medien besser reagiert als erwartet oder schlimmer als erhofft?
Also ich glaube, es ist nicht so überraschend, dass eine große Masse der Medien darauf positiv reagiert und dass sie sagt so, hurra, endlich steht jemand da. Und das ist ja im Grunde seit Jahren erwartet worden, dass endlich jemand sich traut zu sagen, ja, ich bin schwul. Insofern, das ist eine ganz große Welle von Zustimmung, von Ermutigung, von Analysen in dieser Richtung gibt es kein Wunder. Man sieht jetzt langsam auch so den Backlash, dass es auch Medien gibt, die sagen, uns nervt das, wir wollen da nicht mitmachen und wir schwimmen gegen den Strom, was glaube ich besonders reizvoll ist, weil dieser Strom schon relativ breit ist. Und ich glaube, dass das auch noch in den nächsten Tagen mehr werden wird und dass es dann spannend ist, inwieweit man da eine fruchtbare Debatte hinkriegt.
Das schauen wir uns auch gleich mal an, aber vielleicht erst noch mal so ein bisschen die Hintergründe zu dem Gespräch. Denn das Interview mit Thomas Hitzelsberger haben für die Zeit Moritz Müller-Wirth und Caroline Ehmke geführt. Und Caroline Ehmke ist jetzt auch bei uns. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Schön, dass Sie bei uns sind. Bei Caroline Ehmke, da kennen wir jetzt ja die Verbindung zu diesem Thema. Bei mir lohnt sich da auch noch kurz ein Transparenzhinweis. Nämlich, wenn ihr auf die offizielle Hitzelsberger Webseite geht, dann findet ihr unten im Impressum einen kleinen Link auf Fine Horn. Der Nachname kommt euch bekannt vor, zumindest der Fine-Teil. Der hat aber damit, also ich in dem Sinne, nicht so viel damit zu tun. Der Kollege Dennis Horn hat bei der Realisierung der Webseite geholfen. Ich selbst hatte aber keine Aktien in dem Thema. Das will ich mal kurz erwähnt haben, falls sich einer wundert und fragt, nanu, warum quatschen die denn hier darüber? Aber Frau Ehmke, erstmal nochmal zu Ihnen. Ich kenne Sie eigentlich eher aus Ihrer Kriegs- und Krisenberichterstattung. Ich nehme jetzt mal an, dass diese Erfahrung keine Voraussetzung war, um in Deutschland das erste Interview mit dem ersten Ex-Fußballnationalspieler zu führen, der sein Coming-out hatte.
Naja, ja und nein. Also ich würde mal sagen, ich bin natürlich aus Kriegs- und Krisengebieten ebenfalls gewohnt, dass es Gegenden und Milieus gibt, in denen ich nicht sofort sage, dass ich selber lesbisch bin. Und insofern gibt es in der Tat, vielleicht sind es andere Extreme und andere Kontexte, aber das sicherlich kann ich mich hineinversetzen in eine Situation, in der man zwar selber ganz selbstverständlich einen eigenen Umgang gefunden hat mit seiner Homosexualität und sich daran freut und damit glücklich ist und es trotzdem vielleicht nicht so ganz leicht fällt, in bestimmten Zusammenhängen darüber zu sprechen. Trotzdem muss man sagen, der Hintergrund also für dieses Gespräch ist nicht diese Qualifikation, sondern mein Kollege Moritz Müller-Wirth und ich kannten Thomas Hitzelsberger schon eine ganze Weile aus dem wirklich rein fußballerischen Kontext. Ich habe auch gemeinsam mit Moritz Müller-Wirth schon eine Reihe von Interviews gemacht in dem Fußballbereich. Ich bin zusätzlich einfach Fußballfan. Und diese sozusagen grundsätzlich schon mal professionelle Bekanntschaft mit Thomas Hitzelsberger hat sich dann einfach über die Jahre verfestigt und verstetigt. Und es ist sozusagen ein solches Vertrauensverhältnis entstanden zwischen uns dreien, das sicherlich eine Grundvoraussetzung war, diesen Prozess überhaupt zu begleiten.
Okay, dann lassen Sie uns doch mal genau an der Stelle, bevor wir gleich nochmal auf die Reaktionen auf das Interview schauen, genau da nochmal weiter ansetzen. Also aufbauend auf diesem Grundvertrauen, was es da gegeben hat, wie ist dann konkret es zu diesem Interview gekommen, wie ist das entstanden?
Zunächst mal muss man sagen, zunächst entsteht so ein Interview gar nicht als Interview, sondern zunächst entstehen einfach Gespräche zwischen Menschen. Man muss einfach sagen, es gibt eben Situationen, in denen Journalisten wissen müssen, dass sie nicht als allererstes als Journalisten reagieren und sprechen müssen, sondern einfach mal als Gegenüber. Und es haben sich eben eine ganze Reihe von Gesprächen mit Thomas Hitzelsberger ergeben, in denen er über sein Leben gesprochen hat. Und es war von Anfang an in all diesen Gesprächen klar, dass Thomas Hitzelsberger selber bestimmen will und kann, wann aus diesen Gesprächen jemals ein Interview wird. Ich glaube, das war wirklich entscheidend. Man darf nicht unterschätzen, es ist ein ganz langer Prozess gewesen, in dem Thomas Hitzelsberger selber erstmal Vertrauen zu sich selbst fassen musste und dann noch zu uns. Und es ist dann erst nach und nach in wirklich immer wieder Gesprächen zwischen uns, in denen wir abgewogen haben, was sind die Risiken, wann wäre ein guter Zeitpunkt. Immer wieder hat er sehr reflektiert darüber nachgedacht, was er mit einem solchen Interview wollen kann, also auch welche politische Wirkung er damit erzielen kann. Und dann irgendwann hat er gesagt, okay, ich glaube, es ist ein guter Moment. Und dann ist sozusagen dieses Interview entstanden.
Zwischen welchen Risiken haben Sie denn abgewogen?
Naja, also in dem Fall ist es jetzt wirklich primär eher. Ich glaube, für uns war wichtig, auch für uns als Journalisten war wichtig, dass Thomas Hitzelsberger erstens wirklich immer das Gefühl behielt, dass er die Initiative haben kann. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend und auch, glaube ich, gesellschaftlich und politisch entscheidend, dass hier tatsächlich der erste männliche, also schwule Fußballer sein Coming-out hat, bei dem er selber die Initiative hatte. Er ist nicht gehetzt worden, er ist nicht erpresst worden, er ist nicht einfach irgendwo abgeblitzt worden. Es hat ihn nicht der Boulevard mit Zwang genötigt, sich zu outen, sondern er konnte es selber entscheiden. Und natürlich wussten wir alle nicht, also auch wir als Journalisten nicht, wie darauf reagiert würde. Und ich glaube, es ist für uns auch als Journalisten eine enorme Erleichterung jetzt, also wir sprechen da ja gleich mal darüber, wie die Reaktionen dann langfristig zu bewerten sind, aber zumindest in der ersten Reaktionswelle, dass wir auch das Gefühl haben, es ist für ihn richtig gewesen als Schritt. Jetzt nochmal ganz abgesehen davon, was es politisch bedeutet für vielleicht noch all die schwule Fußballer, die da immer noch in der Kabine sitzen und sich nicht trauen, darüber zu sprechen.
Aber als dann irgendwann der Moment erreicht war, es war klar, auch für Thomas Hitzlsperger oder insbesondere für ihn, es soll ein Interview werden, das soll veröffentlicht werden. Gab es ab diesem Zeitpunkt bis zu dem Veröffentlichungszeitpunkt dann eigentlich doch nochmal so Phasen des Zweifels, wo vielleicht die Abwägung nochmal in eine andere Richtung ging, das Ganze doch noch zu kippen?
Na, ich glaube, also ehrlich gesagt, wirklich, wirklich, wirklich sicher bist du bei einem solchen Gespräch, auch bei dem du dir über die wirklich gesellschaftlichen und politischen Wirkungen also einfach auch nicht im Klaren bist, also welches Feedback es haben wird über die Wirkung, war man sich schon im Klaren, bist du bis zum Schluss nicht wirklich richtig sicher. Und man muss schon sagen, es ist ja was anderes, ob ich jetzt als sozusagen offen lesbisch lebende Journalistin das Gefühl habe, och, kann er doch ruhig machen, ist easy, ich wohne in Berlin, in meinem Milieu ist das kein Problem. Man kann so jemandem nicht so ganz einfach zuraten, sondern es ist am Ende ist es seine Entscheidung, er muss mit der Wirkung leben, er ist ein Prominenter, das hat ganz, ganz, ganz andere Folgen als bei ja, wem auch immer normal Sterblichen wie uns. Und von daher, es ist, ich finde, das Risiko war vorher ja, schwer zu kalkulieren und wir hatten es gehofft. Wir hatten gehofft, dass es eine solche öffentliche Aufnahme findet, aber letztlich tragen die Reaktionen muss diese Person dann eben allein.
Wie zufrieden sind Sie mit dem fertigen Resultat?
Was meinen Sie mit dem fertigen Resultat? Sie meinen, dass Lukas Podolski reagiert hat und Angela Merkel? Oder Sie meinen den Text?
Den Text.
Schauen Sie, ich bin wahnsinnig erleichtert. Erstens über diesen Schritt. Ich habe wirklich die große Hoffnung, auch die Reaktionen zeigen es jetzt erstmal, dass er Mut macht, dass er vielleicht auch der nächsten Generation an jungen Fußballern Mut macht. Ich hoffe vor allem, dass damit endlich die Bilder von Männlichkeit und Homosexualität, wie sie in diesem Milieu gepflegt werden, nun mal aufgebrochen werden. Also das ist wirklich, glaube ich, meine große Hoffnung. Und insofern bin ich erstmal erleichtert und ich freue mich über jedes positive Feedback, das dieser Junge bekommt.
Gab es vielleicht auch eine Frage, die Sie gerne gestellt haben, aber jetzt noch nicht klären konnten?
Also ich hätte jetzt noch 375 Fragen gehabt und vielleicht auch beantwortet bekommen. Aber nein, ich muss sagen, ich bin jetzt wirklich für das, was es im Ergebnis ist, über die Maßen froh. Und ehrlich gesagt, es geht auch gar nicht so sehr um mich, sondern es geht wirklich um Thomas Hitzlsperger und die Diskussion, die er damit anstoßen wollte.
Stefan Niggemeier ist auch noch bei uns. Wie fandest du das Interview?
Ich fand es faszinierend, weil wenn man es dann liest, ich habe es dann halt auch irgendwann um 16 Uhr war es, glaube ich, dann online, also nachdem so die erste große Welle durch war, dann quasi den Originaltext zu lesen. Ich fand es faszinierend, wie sensibel das Thema, also lesbar sensibel das Thema für ihn ist. Also da ist also jemand, der einen langen Prozess hinter sich hat und sich durchgerungen hat und gesagt hat, ich mache das. Und trotzdem ist dieses Interview, ich kann es auch jedem empfehlen, das wirklich im Original zu lesen. Das liest sich trotzdem wie eine Gratwanderung. Da ist jemand, der ist nicht kuschelig, der hat nicht gesagt, hurra, damit habe ich.
Kuschelig ist er eindeutig.
Nein, mit diesem Thema. Ich meine kuschelig mit diesem Thema. Sondern ich habe das Gefühl, ich war ja jetzt nicht dabei, aber es liest sich schon auch immer noch wie ein ganz behutsames Gespräch, wo die Fragen behutsam sind, aber wo auch der Antworten, es liest sich so, als ob der mit sich selbst auch da immer noch ringt. Und ich fand zum Beispiel faszinierend, dass er lesbar ein Problem mit dem Wort schwul hat, weil er das als Schimpfwort empfindet und auch vermutlich nur so erlebt hat. Fand es sehr interessant, das zu lesen und zu ahnen, was das immer noch für ein Prozess für ihn ist. Der ist jetzt überhaupt nicht, also man könnte ja so sagen, so, der hat jetzt sein Coming-out, gut ist, hurra. Und ich finde, man liest dem an, dass da noch viel Unsicherheit oder Verspanntheit herrscht.
Aber ich finde, das ist eine ganz schöne Beschreibung, weil das ist, glaube ich, auch, was man wirklich bedenken muss. Also ich glaube, es ist für jede einzelne Person ist ein solches Coming Out wirklich auch in. Also es gibt was allen gemeinsam ist und allen ähnlich ist. Und es gibt Sachen, die sind wirklich individuell unterschiedlich, je nachdem, wo man aufgewachsen ist, wann man das entdeckt hat, ob man sozusagen eine glückliche erste Liebe hatte oder nicht, ob eine Schule furchtbar reagiert hat oder nicht. Und ich glaube, man muss wirklich sehen, in was für einem Umfeld Thomas Hitzlsperger sozialisiert ist, also als Fußballer. Und was für ein Schritt das für ihn war. Man muss auch immer noch mal dann auch sagen, also ob man es lebt und ob man es auch selber als gelungene und glückliche und beglückende Sexualität empfindet und darüber dann der Öffentlichkeit zu sprechen, sind auch nochmal zwei Sachen. Ich weiß auch nicht, wie wir jetzt alle klingen würden, wenn wir über diese Fragen sprechen würden. Also natürlich ist das auch ein ambivalenter Prozess und ja, also das mit dem Schwul, das ist in der Tat, das ist für uns auch in dem Gespräch, ist das ja auch dokumentiert. Wir fragen ja auch nochmal nach. Also sie empfinden das als einen negativen Begriff. Und offensichtlich ist das eben so, wie er es gehört hat in dem Umfeld, ist es immer mit einer negativen Konnotation einhergegangen. Und umgekehrt gibt eben den Großteil der männlichen Homosexuellen bezeichnet sich stolz und positiv als schwul.
Wir haben gerade schon durchgehört, dass natürlich jetzt dieser Prozess mit der Veröffentlichung des Gesprächs nicht zu Ende ist. Wahrscheinlich eher jetzt erst weitergeht, erst recht das nächste Kapitel aufgeschlagen wird. Haben Sie schon was von ihm gehört, wie es ihm jetzt geht oder was das erste Feedback für ihn ist?
Regelmäßig, aber das würde ich jetzt hier nicht. Also wir sind in regelmäßigem, sehr gutem Kontakt.
Dann gucken wir uns gleich mal die Reaktionen an, was wir in den Medien gehört haben und wie das aussieht. Darüber sprechen wir dann gleich hierbei, was mit Medien auf die Radio Wissen.
Was mit Medien? Das sportliche Medienmagazin.
Thomas Hitzlsperger hat mit seinem Zeitinterview eine Debatte über Homosexualität und dem Profisport auslösen wollen heute Abend. Das ist weiter unser Thema heute Abend und wir schauen uns jetzt einmal die Reaktionen an. Caroline Ehmke, Sie haben das Interview mit ihm geführt. Wie haben Sie jetzt die ersten Reaktionen empfunden?
Also überwiegend, muss ich sagen, positiv und Thomas Hitzlsperger, in diesem Schritt, der ja vorher doch mit auch eben natürlich Sorge und Zweifeln belastet war, bestätigend.
Stefan Niggemeier, du hast ja gleich getwittert, noch toller wäre es natürlich gewesen, wenn Zeit Online ohne das Wort Bekennen ausgekommen wäre. Warum eigentlich? Also laut Duden heißt das ja doch erstmal etwas offen zugeben oder aussprechen. Das hat er doch getan.
Ja, aber die Kontexte, in denen das Wort bekennen in der Regel vorkommen, sind meistens negativ im Sinne, ich bekenne mich zu irgendetwas Schlechtem, zu einer Straftat oder zu etwas wie, naja, dem Glaubensbekenntnis, ich bekenne mich zu einem Glauben, was nicht negativ ist, aber im Zusammenhang mit Homosexualität finde ich auf eine gefährliche Weise irreführend. Ich gebe zu, dass das in gewisser Weise eine vielleicht eine spitzfindige Debatte ist. Ich verstehe auch, dass man sagen kann, in dieser Fußballwelt kommt diese Aussage, ich bin schwul, einem Bekenntnis gleich. Ich fand es ganz interessant, dass Volker Beck, der Grünen-Politiker, getwittert hat, dass er in dem Kontext das Wort okay findet, obwohl er es eigentlich immer hasst, wenn es hinter seinem Namen steht, im Sinne von der bekennende Homosexuelle. Ich muss vielleicht, weil ich da ja auch gerne der Nörgler bin auf Twitter oder in der Öffentlichkeit, ich muss vielleicht mal sagen, ich wünsche mir schon, dass Leute erstmal unbefangen über das Thema reden, dass sie nicht das Gefühl haben, sie müssen die ganze Zeit irgendwelche Slalomstangen da umkreisen von bösen Wörtern, die man nicht sagen darf. Nur wenn ich da kommuniziere als Medienkritiker, rede ich jetzt nicht mit den normalen Leuten auf der Straße, sondern meine Zielgruppe sind dann halt auch die Medien. Und ich würde mir schon wünschen, wenn jemand wie Thomas Hitzlsperger so einen großen Schritt geht und so einen großen Sprung macht, ob das nicht auch ein Anlass sein kann für uns Journalisten, für die Medien, auch zu fragen, mit welchen Wörtern berichten wir jetzt darüber? Wie schaffen wir es zu verhindern, dass wir einerseits ihn dafür loben und sagen, toller Schritt, und gleichzeitig aber irgendwie unterschwellig verstärken, ja, das ist schon irgendwie was Schmutziges, was er da als Geheimnis hat.
Wenn ich dazu was sagen darf, weil das ja unsere Meldung war sozusagen. Und wir natürlich, also ich glaube, ich habe bei keinem Interview und bei keinem Meldungstext beziehungsweise mein Kollege Moritz Müller-Wirth so genau darüber nachgedacht, welche Begrifflichkeiten man dort wählt. Mir geht es grundsätzlich aus. Ich würde jetzt erstmal irgendwie sagen, bei dieser Geschichte, ja, also sozusagen dann jetzt darüber nachzudenken, hätte es da noch ein besseres oder noch ein besseres Wort geben können. Erstmal geht es mir jetzt auch, also so wie Stefan zu sagen, naja, also man muss jetzt auch so ein bisschen, die Leute müssen sprechen können, wie sie sprechen, sie müssen ihre eigene Sprachwahl haben. Nun ist dies ein Wort, das sowohl Thomas Hitzelsberger selber verwendet.
Aber er hat es negativ, er hat gesagt.
Wie bitte?
Er hat es negativ, er hat
aber
gesagt,
in seiner persönlichen Erklärung jetzt auf dem Video hat er selber nochmal von Bekenntnis gesprochen, also hat das sozusagen positiv gemeint. Ich glaube, das ist auch, hat eine gewisse Ambivalenz und ich glaube, die Ambivalenz ist interessant, weil sicherlich, so wie Volker Beck das auch sagt, kann man sagen, man findet es irgendwie etwas affig, wenn man dauernd an seinem eigenen Namen dann dazugestellt bekommt, ist der bekennende Homosexuelle, als wäre es ein Glaubensbekenntnis. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, sozusagen gesegnet, wer sich nur in einem solchen Milieu bewegt, wo das nicht nötig ist. Und ich glaube, es wäre verfälschend gewesen, wenn man einfach nur gesagt, er plaudert über seine Homosexualität. Das ist es ja nicht. Und das zeigen auch die Reaktionen. Und wenn man weiß, wie viele Leute ihm vorher natürlich eher abgeraten haben, das zu tun, wie lange er darüber nachgedacht hat, wann ein solcher Schritt richtig ist, sozusagen, was die Wirkung sein kann, wie er missverstanden werden könnte, dass es ihm nur irgendwie um seine Sexualität ging und nicht auch um das, worum es ihm tatsächlich geht, eine Debatte anzustoßen. Genau dafür ist das Wort Bekennen richtig. Es ist nicht einfach. Also das Bekennen heißt in diesem Fall auch, zu etwas zu stehen, was ihm selber gar nicht schwerfällt, aber sozusagen womit man damit rechnen muss, dass es in einem Umfeld eher unerwartet ist, dass er darüber spricht. Und insofern, glaube ich, war es ein ganz, also für diese ambivalente Situation ganz zutreffend.
Was war für Sie beide eigentlich die spannendere Frage jetzt, ob die Medien positiv berichten oder vielleicht wie groß sie berichten, also eher in Schriftgröße 12, 48 oder 52?
Für Moritz Müller-Wirth und mich?
Ja,
und nur die Frage, ob dieser lange Prozess, den also Moritz Müller-Wirth und ich wirklich im Team mit Thomas Hitzelsberger verbracht haben, für Thomas Hitzelsberger zu einem guten Ende kommt. Also ob da jetzt irgendwie in 14 oder in 12, also natürlich freut man sich, dass das aufgenommen worden ist. Nur politisch muss man natürlich auch mal sagen, ehrlich gesagt, ich glaube, alle Beteiligten würden sich freuen, wenn es nicht nötig wäre, dass eine solche große Debatte ist. Natürlich wäre es viel schöner, wenn es gar kein Medienecho geben müsste, weil das Ganze Normalität ist. Ist es aber nicht.
Das ist ja das Perfide an so Leuten. Also der Kicker hat ja heute so die Gegenposition eingenommen. Kicker, es steht der Kommentar vom Chefredakteur, der sagt, das ist für uns kein Thema, weil in einer aufgeklärten Gesellschaft ist Homosexualität was Normales und dann muss man da keine großen Meldungen machen. Das ist nun wirklich perfide, weil er hat natürlich recht zu sagen, also in einer aufgeklärten Gesellschaft wäre das kein Thema. Aber da sind wir nicht, da sind wir beim Sport, beim Fußball ganz bestimmt nicht. Wir sind da aber sonst auch nicht. Wenn es so wäre, hätte Hitzelsberger oder irgendjemand anders zum Beispiel nicht mit der Zeit reden müssen, sondern wäre irgendwann mit seinem Lebensgefährten zu einem dieser vermutlich vielen Termine am roten Teppich oder irgendwie im Sportumfeld gegangen. Und man kann sich ausmalen, was dann die Reaktion gewesen wäre und wenn es nicht in so einem kontrollierten, in gewisser Weise ja beschützten, von euch auch geplanten Umfeld stattgefunden hätte.
Ja, ich finde auch, es ist wirklich verlogen, weil man muss sagen, es ist sozusagen, früher hat man gesagt, ich habe was gegen Homosexuelle, heute sagt man, ich habe nichts gegen Homosexuelle, aber sie sollen doch bitte nicht darüber reden.
Ja.
Und das ist übrigens auch politisch, muss man sagen,
ist es das,
wenn wir jetzt nicht nur über den Fußball sprechen, sondern wir vielleicht wirklich den politischen Fokus aufmachen, von dem Thomas Hitzelsberger sich auch wünscht, dass wir ihn aufmachen. Natürlich ist es auch Wohlfall, dass die Kanzlerin gestern über Steffen Seibert ihren Sprecher erklären lässt. Sie begrüßt das Coming Out von Thomas Hitzelsberger und niemand sollte in Deutschland Angst haben, wegen seiner Sexualität in irgendeiner Weise diskriminiert oder verfolgt zu werden. Und gleichzeitig gibt es in Baden-Württemberg eine Petition, die inzwischen 60.000 Menschen Menschen unterschrieben haben, wo sich dagegen verwehrt wird, dass in Schulen über sexuelle Vielfalt gelehrt wird. Und gleichzeitig lässt die Große Koalition das erste Thema, das sie unter den Tisch hat fallen lassen, war die Frage der Gleichstellung bei der Ehe und das Adoptionsrecht für Lesben und Schwule. Also man darf jetzt auch nicht so tun, als ob nur der Fußball und nur der männliche Profisport sozusagen die letzte Bastion der Schwulenfeindlichkeit wäre, sondern das ist schon noch in viel, viel größeren Teilen und Bereichen der Gesellschaft präsent.
Lassen Sie uns noch mal kurz beim Kicker bleiben. Kicker Online hat es ja zum Thema gemacht, während der Printkicker ja, wie gesagt, diesen Kommentar dann veröffentlicht hat. Der endete dann mit den Worten: Es gibt so viel Interessantes und Wichtiges zu berichten, auch im Fußball. War das vielleicht so ein Kommentar, den man, wir haben nichts gegen Schwule, aber Kategorie packen könnte?
Ja, natürlich. Also dahinter versteckt sich, und man sieht das, wenn man in die Kommentarspalten, die Leserkommentare guckt unter den Artikeln. Es gibt, glaube ich, eine, ich fürchte, sehr breite Masse von Leuten, die furchtbar genervt sind, dass sie jetzt dauernd damit konfrontiert werden, dass Schwule darüber reden, dass sie schwul sind. Und die sagen, warum werde ich damit behelligt? Die sich irgendwie bedrängt oder bedroht fühlen, keine Ahnung. Und davon ist das natürlich irgendwie ein Ausdruck und ein ganz großes Missverständnis sozusagen. Dieses Thema ist irgendwie unwichtig, weil der ist halt schwul, ist mir doch egal, also müssen wir darüber nicht berichten.
Naja, ich würde mal sagen, man müsste nicht drüber reden, wenn es, so wie Stefan Niggemeier sagt, völlig normal wäre, dass neben den Spielerfrauen auf der Tribüne eben ein Spielermann sitzt. Mal abgesehen davon, dass es mit dem Mann irgendwie sozusagen rechtlich immer noch nicht gleichgestellt ist, ja. Aber die Struktur dieses Arguments ist, das muss man wirklich sagen, dasselbe Argument wie das, was Wladimir Putin hat. Auch dort sind ja nicht Homosexuelle kriminalisiert, sondern das positive Sprechen über Homosexualität gegenüber Minderjährigen ist kriminalisiert. Also sozusagen, ich glaube auch, man kann nicht sagen, muss mal bösartig zu sagen, ich könnte ja auch sagen, ich habe nichts gegen Heterosexuelle, solange sie in der Öffentlichkeit schwul aussehen.
Was man auch noch sagen muss, also es gibt natürlich auch eine gewisse Übertreibung durch den Online-Journalismus, dass dieses Thema eine Größe, eine Penetranz selbst innerhalb von anderthalb Tagen bekommt, wo man schon auch mal sagen kann als Zuschauer, ist das eigentlich angemessen? Im Cicero hat der Chefredakteur heute auch online so einen Artikel geschrieben nach dem Motto, es gibt doch wichtigere Themen, über die wir reden müssen, und hat dann zum Beispiel Michael Schumacher da mit reingerührt und sagt, wie viel, jetzt haben wir erst die ganze Zeit über Michael Schumacher berichtet, jetzt dieses Thema. Da muss man natürlich schon unterscheiden, dieses Thema Hitzlsperger Coming Out ist keins, was nur Fußball und nur Fußballprofis und Hitzlsperger betrifft, sondern das ist eins, glaube ich, was für ganz viele Jugendliche, die schwul sind und die da sitzen und sagen, kann ich denn schwul sein und irgendwie männlich sein? Kann ich Fußball spielen im Verein und mich dazu bekennen? Geht das überhaupt zusammen? Für die ist das ein Thema. Ich würde erstmal sagen, das ist ein wichtiges Thema, im Gegensatz zum Thema Michael Schumacher, was ein interessantes ist, was aber, glaube ich, für ja das Leben der einzelnen Menschen nicht diese Relevanz
hat. Entschuldigung. Interessant ist doch auch, wenn wir uns mal angucken, dass man gerade bei den Online-Medien, die jetzt dann ziemlich schnell nachziehen mussten, eine gewisse Hilflosigkeit entdecken konnte. Also Stefan, wenn man sich zum Beispiel bei dir im Blog anschaut, wo du explizit den Spiegel Online die Crew ansprichst und fragst, ob jemand ihnen mal wieder Drogen entweder wegnehmen oder wieder vorbeibringen könnte, je nachdem. Weil das einfach unglaublich ist, was du da zum Teil vorgefunden hast. Was hat dich da am meisten gefuchst?
Also die Sportredaktion von Spiegel Online hat gestern Abend einen Text veröffentlicht, wo sie einfach nur alle Fragen aufgeschrieben haben, die man sich stellen kann im Zusammenhang mit dem Thema. Und es sind wirklich die dümmsten Fragen dabei. Oder es sind Fragen, wo man sagen kann, die ist vielleicht nicht dumm, aber versucht euch doch mal an einer Antwort. Und es ist, also ehrlich gesagt, ich kann das da gar nicht erklären. Die harmloseste Erklärung wäre wirklich noch, dass die einfach noch einen Artikel raushauen musste, aber leider kein Mensch mehr irgendeinen Gedanken fassen konnte. Die andere ist die, dass die wirklich da saßen. Eine dieser Fragen ist, warum tun wir uns so schwer, damit das Wort schwul hinzuschreiben? Ja, warum? Also die Frage stelle ich mir doch vielleicht erstmal selber als Journalist, bevor ich sie dann irgendwie ins meistgelesene deutsche Online-Medium stelle.
Vielleicht jetzt mal abgesehen davon, dass du dir gewünscht hättest, dass Spiegel Online sich nicht nur über Fragen, sondern auch über mögliche Antworten Gedanken gemacht hätte. So, wenn ihr nochmal so ein bisschen zusammenfassend die Medienreaktionen betrachtet, was hättet ihr euch sonst noch gewünscht an anderem Umgang mit dem Thema? Oder ist das genau so, unter dem Strich, wie man sich das hätte erwarten und erhoffen können?
Also ich weiß es nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass es die Chance ist. Es fängt ja gerade erst an. Also das klingt jetzt so, als sollten wir ein Fazit ziehen. Ich hoffe ja, dass es tatsächlich ein Ausgangspunkt ist für eine Diskussion, dass es womöglich wirklich ein paar Fußballer und andere Leute gibt, die da jetzt sitzen und sagen, ich möchte eigentlich diese Diskussion nicht scheinbar als Unbeteiligter verfolgen, weil ich eigentlich auch Beteiligter bin und fühle mich vielleicht ermutigt und vielleicht traut sich dann in ein paar Monaten, Jahren, keine Ahnung, auch jemand, der noch aktiver Fußballer ist, diesen Schritt zu gehen, der ungleich schwerer ist, glaube ich sofort, aber der jetzt, glaube ich, gestern ein bisschen leichter geworden ist für den Nächsten. Aber interessant finde ich, ob es irgendwie gelingt, wie gesagt, man muss sich einfach die Online-Kommentare angucken, die Online-Medien, da stehen dann Artikel mit der Überschrift Homophobie ist immer noch ein Problem in Deutschland und darunter sind hunderte Leute, die genau das beweisen dadurch, dass sie die ganze Zeit sagen, was wollen die, warum muss ich mir das anhören, was ist das eklig, das ist nicht natürlich und in irgendeiner Weise ein Dialog möglich ist zwischen diesen zwei Ebenen der veröffentlichten Meinung und der Kommentare, aber
ich glaube, was man merkt an dieser Geschichte, deswegen glaube ich, ist so ein Fazit auch einerseits zu früh und glaube ich auch insgesamt schwer zu fällen. Ich glaube, man merkt einfach daran, was für Ungleichzeitigkeiten es bei diesem Thema noch gibt. Und ich glaube, das hat es vorgeführt. Also das hat sozusagen sowohl er selber thematisiert und deutlich gemacht. Und ich würde mir wünschen und erhoffen, dass sozusagen man sagt, das Tabu ist jetzt vielleicht nicht mehr die Homosexualität, sondern so wie Bernd Ulrich in dem Kommentar bei der Zeit geschrieben hat, sondern der Tabubruch war, über die Homophobie zu sprechen. Und wenn diese Verschiebung gelingen würde, das glaube ich wäre mittelfristig ein großer Erfolg.
Wir können auch noch mal kurz reinhören, was Hitzlsperger über die Medien sagte in seiner Videobotschaft, denn da hat er was zum Unterschied zwischen dem, was er in Großbritannien erwartet und in Deutschland erwartet. Das war noch mal ganz interessant, da hören wir kurz rein.
In den Kabinen gibt es keine Unterschiede, weder in Deutschland noch in England wird viel darüber gesprochen. Aber meine Feststellung war, dass in England weniger darüber geschrieben wird und auch weniger danach gesucht wird, ob es homosexuelle Fußballer gibt und wer die seien. In Deutschland hingegen hat das Thema die Öffentlichkeit nie wirklich verlassen. Seit vielen Jahren wird darüber geschrieben, es wird spekuliert und das bis zum heutigen Tage.
Ich glaube, das kann man ganz gut erklären. Ich glaube, da gibt es zwei Gründe für diese Unterschiede. Das eine ist, dass es in England eben einen homosexuellen Fußballer gab, der sich geoutet hat und der tragischerweise sich eine Weile nach seinem Coming-out selber das Leben genommen hat, weil er mit den Reaktionen der Öffentlichkeit dann auch nicht mehr leben wollte oder nicht mehr leben mochte. Es gibt also einen wirklich tragischen Verlauf von einem schwulen Fußballer, der sich geoutet hat. Das ist, glaube ich, der Grund, warum in England sicherlich auch sehr viel vorsichtiger damit umgegangen wird, wegen der möglichen Last der Verantwortung, dass es ein schreckliches Ende nimmt. Und in Deutschland, würde ich sagen, liegt es auch daran, dass der vorherige DFB-Präsident Theo Zwanziger, wie ich finde, wirklich sehr ehrenwert, sich sehr bemüht hat, dieses Thema in der Öffentlichkeit zu diskutieren und sich, glaube ich, auch wirklich sehr bemüht hat, sich dort offen zu zeigen. Und ich weiß nicht, wie groß das in der Öffentlichkeit so wahrgenommen worden ist, aber natürlich hat es bei den Fußballerinnen auch eine ganze Reihe schon von Frauen gegeben, die sehr offen über ihre Homosexualität gesprochen haben. Ich vermute, das hat schon auch einfach etwas leichter gemacht hier.
Ich glaube, der wahre Test passiert ohnehin jetzt erst irgendwann später. Das sind jetzt nicht die unmittelbaren Reaktionen der Medien. Wenn ich mich an Guido Westerwelle erinnere, so wie ich das jetzt formuliert habe, klingt das wie ein Nachruf, aber da ist es ja auch, also ich habe mit ganz viel Unbehagen immer gesehen, wie viel Guido Westerwelle, wenn Leute ihn als Person blöd fanden, als Persönlichkeit, seine Politik blöd fanden, wie viel das dann aber über den Weg kam, sich über sein Schwulsein lustig zu machen. Und das wird natürlich irgendwie der Test sein, ob man irgendeinem Fußballspieler, alles ist super, solange der irgendwie gut spielt oder auch nicht mehr aktiv ist. Der Test wird irgendwann sein, wenn jemand dann unpopuläre Dinge tut, ob man ihnen dann noch irgendwie die Keule mit der Homosexualität dann drüber zieht.
wir können ja nochmal zum Schluss in die kleine konstruktive Service-Ecke für Journalisten in unserem Medienmagazin wechseln. Denn auch gerade über die Begrifflichkeiten teilweise, dass das schwierig ist. Ich war ein bisschen zum Beispiel irritiert, sage ich jetzt schwul oder homosexuell oder beides gemischt oder je nachdem, was gerade so über die Lippen kommt. Teilweise einige sagen, schwul klingt abwertend, andere sagen, homosexuell ist, gebraucht man eh doch nicht. Was ist denn jetzt richtig?
Also das kann man gleich, können wir glaube ich gemeinsam beantworten. Sie können homosexuell sagen, sie können schwul sagen, sie können lesbisch sagen, also sie können wurscht. Queer sagen. Nein, es gibt natürlich auch, jetzt, ich vermute mal, jeder oder jede Homosexuelle hat Vorlieben dafür, was man sozusagen jetzt rein empirisch sagen kann, ist, dass schwul inzwischen unter männlichen Homosexuellen die häufigst verwandte Selbstbezeichnung ist. Und man kann auch sagen, dass bei den EU-Gesetzesvorlagen, also in den Gesetzestexten, die Homosexualität betreffen, eben von schwul und lesbisch gesprochen wird. Es gibt den LSVD, also Lesben- und Schwulenverband Deutschlands. Also es ist sozusagen ein sehr positiv verwandter Begriff. Sie können natürlich auch von homosexuell sprechen. Ich glaube, in diesem Interview ging es darum, dass Thomas Hitzelsberger einfach aus seiner eigenen Erfahrung gesprochen hat. Und in seiner Erfahrung in diesem Milieu ist schwul eben meistens mit einer negativen Konnotation verwandt worden. Das war, glaube ich, einfach sein Gefühl und sein Empfinden in diesem Milieu. Es ist aber ansonsten ein durchaus mit Stolz zu verwendender Begriff.
Wo wir jetzt gerade bei den sprachlichen Dingen sind, ist das jetzt eigentlich ein Coming-out oder ein Outing gewesen? Oder ist es überhaupt wichtig, da zu unterscheiden?
Ich fürchte, ich habe diesen Kampf verloren. Also es war ein Coming-out. Ein Coming-out ist, wenn jemand selber entscheidet, ich möchte sagen, ich bin schwul. Ein Outing ist das, was Rosa von Braunheim gemacht hat mit H.P. Kerkeling und Alfred Biolek. Jemanden zur Not auch gegen seinen Willen, dessen Homosexualität bekannt zu machen. Ich fürchte, also mir lag diese Unterscheidung sehr am Herzen, auch weil ich das Wort, weil für mich Outing negativ besetzt ist und Coming Out was Stolzes, Positives ist. Ich fürchte, dieser Kampf ist nicht mehr zu gewinnen, weil Outing sich so durchgesetzt hat als Wort für alles. Ich würde mir wünschen, es gäbe da eine Medienunterscheidung. Ich glaube, da werde ich nicht mehr erreichen.
Ich glaube, wichtig ist einfach, ehrlich gesagt, weniger als der Feinschliff in diesen Fragen, ist wirklich zu sagen, es hat jemand die Initiative übernommen. Er ist auf die Zeit zugegangen. Er wollte gerne eine Diskussion anstoßen. Und ich glaube, in diesem wirklich selbstbewussten, positiven Initiative ist das, was das Entscheidende ist an diesem Gespräch und an diesem Coming Out.
An dieser Stelle verabschieden wir uns schon mal von Caroline Emke. Mehr von ihr findet ihr auf der Homepage www.caroline-emke.de. Danke für
den
Besuch.
Und auf der Zeit, nicht, dass Sie mich jetzt hier einfach nur so alleine nennen. Es war mindestens genauso mein Kollege Moritz Müller-Wirth.
Das machen wir sehr gerne. Danke für den Besuch.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Tschüss.
Stefan Niggemeier bleibt auch noch hier. Was bei uns? Hier ist Was mit Medien bei die Radio Wissen. Was mit Medien? Das glaubwürdige Medienmagazin.
Wir bleiben beim Sport und um es mit den Worten unseres heutigen Gastes Stefan Niggemeier zu sagen, wir kommen jetzt von einem wichtigen zu einem interessanten Thema. So habe ich das zumindest vorhin mitgenommen, denn wir möchten auch noch über Schumacher sprechen. Über Michael Schumacher, die Medien und auch vielleicht über Corinna Schumacher.
Ich finde es ganz interessant. Wir haben ja heute gerade mal den 9. Januar 2014. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt schon einen kompletten Jahresrückblick machen können mit Beispielen, wie die Medien doch ganz gefährlich mit ihrer Glaubwürdigkeit gespielt haben. Zum Beispiel die Pofalla-Geschichte im Wechsel zur Deutschen Bahn und als der Postillon einen Artikel rückdatiert hat und alle dann dachten, oh, haben die Medien etwa beim Postillon abgeschrieben. Das fand ich schon eine sehr starke Nummer. Sehr spannend fand ich dann auch die Situation, als Corinna Schumacher bat doch die Medien, das Krankenhaus in Frieden zu lassen und dass mit ernster Miene die Reporter dann im Krankenhaus diese Sache zitiert haben, sich aber nicht angesprochen gefühlt haben. Und das war auch so ein Moment, Stefan, glaube ich, wo dein Puls ein bisschen nach oben ging.
Ja.
Ja. Oder immer noch ist, ich weiß nicht.
Ja, naja, ich kann ihn ja jetzt nicht dauerhaft hochhalten, aber es ist tatsächlich so ein Punkt, wo man wirklich verzweifelt. Weil, also ich habe das in meinem Blog so beschrieben, es gibt in der Psychologie diesen Spiegeltest, wo man also Tiere vor einen Spiegel setzt und testet, ob die sich selber erkennen. Und ich glaube, das habe ich auch schon häufiger geschrieben, dass Journalisten bei diesem Test versagen, weil die sich nicht selber erkennen und dann wirklich berichten, Corinna Schumacher fordert, Medien auf sich zurückzuhalten, kritisiert Medien, steht dann auch Medienschelte drüber. Und keiner hält für eine Sekunde inne und sagt, wer sind eigentlich diese Medien, die da meint? Und das finde ich auf so vielen Ebenen furchtbar. Am schlimmsten hat es, aber haben eigentlich fast alle irgendwie schlecht reagiert, fand ich. Aber am drastischsten habe ich es bei Spiegel Online gesehen, die wirklich diese Meldung noch bebildert haben mit einer Bilderstrecke von den Angehörigen von Michael Schumacher, wie die das Krankenhaus betreten. Ich frage mich ohnehin, warum wir diese Bilder sehen wollen, auch in seriösen, vermeintlich seriösen Medien, warum man da nicht den Angehörigen zumindest einen Schutz gibt zu sagen, ihr könnt da ins Krankenhaus gehen, ohne dass ihr dabei fotografiert werdet und ihr euch noch überlegen müsst, wie gucke ich jetzt gerade, wie sehe ich eigentlich aus. Aber dann auch bei dieser Geschichte noch diese Fotostrecke da reinzubauen und an keiner Stelle einfach mal innezuhalten, zu sagen, was machen wir hier eigentlich? Oder vielleicht auch sich hinterher, nachdem diese Meldung dann gebracht war, in irgendeiner Weise dazu zu verhalten und den Lesern zu sagen, okay, das ist die Kritik und das ist unsere Meinung dazu. Hat sie recht, hat sie Unrecht? Sich selbstkritisch zu fragen, sind wir über Grenzen hinausgegangen oder sind wir vielleicht auch mit uns im Reinen? Aber in irgendeiner Weise das wahrzunehmen, dass sie angesprochen sind und die Gelegenheit zu nutzen, mit den Lesern darüber zu reden. Ich rede mich jetzt gerade schon wieder in Rage. Ich kann nicht glauben, dass wir im Jahr 2014 hier sitzen und wahrscheinlich auf irgendwelchen tollen Medienkongressen dauernd über die Möglichkeit des Kommunizierens und wie das Internet es auch ermöglicht, dass Medien auf Augenhöhe mit den Lesern, das wird alles theoretisch auch wieder verhandelt werden und praktisch sitzt man da und es ist das komplette Schweigen.
Was mich ja auch gewundert hat, so ein bisschen immer so dieser ständige Ankündigungsjournalismus, dass eventuell übermorgen was passieren wird, weil dann wird es eventuell Neuigkeiten geben und man kann dann schon ahnen, was gesagt wurde und das wurde dann auch schon 2 Tage durchexerziert so ein bisschen. Das kennt man ja sonst nur aus der Technikberichterstattung, wenn ein Konzern eine Ankündigung macht, dass man das auch ankündigt.
Ja, es ist halt
das
so.
Das ist doch verrückt.
Es ist so der Fluch des Online-Journalismus, die Kollegen können ja sehr genau erkennen, es gibt ein Interesse des Publikums, das wird alles geklickt, sonst würden nicht so viele Artikel produziert. Das Problem ist nur, es gibt keine neuen Nachrichten. Das heißt, die sitzen dann da und sagen, das wird geklickt, wie blöd, wenn wir einen neuen Artikel raushauen, wird das auch wieder geklickt, wie blöd. Wir haben keine News, aber wir machen es trotzdem. Und das ist also jenseits noch dieser Frage der Grenzüberschreitung, was so Persönlichkeitsrechte angeht oder den Schutz einfach, dass man versucht als Journalist nicht den normalen Betrieb des Krankenhauses zu behindern. Ich meine, da können wir ja nicht ernsthaft drüber diskutieren. Aber jenseits dessen ist es halt auch wirklich der Fluch zu sehen, okay, die Leute sind interessiert, jetzt müssen wir denen irgendwas geben, selbst wenn wir nichts haben.
Aber mal ehrlich, kann sich ein Medium denn dieser Nachrichtenlage entziehen?
Ich hoffe ja, dass es, dass sich das entwickelt, dass Medien sehr bewusst das machen. Und es geht ja gar nicht darum zu sagen, wir berichten nicht über Michael Schumacher, sondern zu sagen, wir berichten über Michael Schumacher, wenn es etwas Berichtenswertes gibt. Ich wünsche mir, dass es eine Marktlücke gibt für ein Online-Medium, dass das sehr bewusst macht und sagt und wo ich als Leser auch hingehen kann und sagen kann, die informieren mich, wenn was passiert und wenn nicht, dann nicht. Das wird nie das Medium sein, was die größten Reichweitenerfolge hat. Das liegt in der Natur der Sache. Aber vielleicht ist es eins, was ja eine andere Glaubwürdigkeit, eine andere Relevanz und dann einfach auch selber eine andere Bedeutung hat.
Und das den Puls runterbringt, sagt Stefan Dingemeier. Herzlichen Dank, danke für deinen Besuch.
Sehr gern.
Die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen mit Daniel Fiene und Herrn Pähler, den Machern von Was mit Medien.
Yay! Yay, yeah, das sind wir!
Wir sind weiter am Start, euer Fini.
Und Pähli.
Ja, schade, dass eigentlich ein bisschen, dass wir hier im Lieblingsdigitalradio keine Straßenzustandsbeschreibung haben. Das hat mir so gut gefallen in der vergangenen Woche.
Ja, das war sehr, sehr, sehr schön.
Da gab es viel Feedback auch von euch. Also das hat uns sehr gefreut, als wir 30 Jahre Rückblickradio gemacht haben. Und ich freue mich schon gleich, kommen alle unsere Freunde, weil wir noch gar nicht geschafft haben, ist ja schon so viel passiert in diesem Medienjahr,
ja.
Die Neujahrsansprache zu halten.
Ja, das mussten wir schieben.
Ja.
Wer konnte das ahnen, dass also so viel passiert?
Das ist wirklich verrückt. Aber zum Glück ist alles bereit. Du hast jetzt hier schon dein...
Ich habe ein Wässerchen. Warte, ich trinke einen Schluck Wässerchen.
Dein Smoking hängt auch schon auf dem Bügel.
Mhm.
Ja.
Den habe ich, ich habe die Krawatte auch schon angelegt, ist ja klar.
Wunderbar.
Hinter mir ist so eine Deutschlandfahne und der Rest vom Weihnachtsbaum.
Ich gehe jetzt gleich noch schnell in mein kleines Glitzerkleidchen reinschlüpfen und dann kann es ja gleich losgehen hier bei
Radio
Wissen. Es ist Donnerstagabend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich stehe hier gerade in der Empfangshalle von Was mit Medien. Die ersten Gäste kommen schon. Es ist ja Zeit für unseren traditionellen Neujahrsempfang. Und Herr Päder macht sich gerade schick. Herr Päder, bist du schon bereit?
Fast.
Brauchst noch ein bisschen?
Sekündchen noch, bitte.
Ich sag unseren Gästen Hallo. Sind viele Prominente gekommen. Ich freue mich sehr darüber. Ach, Herr Buro von dem WDR eben rübergekommen. Guten Abend.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Guten Abend, Herr Buro. Schön, dass Sie da sind. Haben wirklich viele gesagt, dass Sie heute vorbeikommen wollen. Hier auch der neue heiße Scheiß im Showbiz. Joko Klaas, hi.
Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen in meiner Show.
Man könnte ja, nee, das ist unsere hier, Herr Päder, ne? Muss man wirklich sagen. Mhm. Ja. Oh, Frau Daubner, guten Abend.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie.
Ich begrüße Sie auch. Das ist schön, dass Sie es auch heute wirklich zu uns schaffen konnten. Ach, und wer kommt denn da angerollt?
Guten Abend.
Guten Abend, Frau Merkel. Schön, dass Sie da sind. Herr Brauner.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Guten Abend. Schön auch, dass Sie es geschafft haben. Sie können auch schon da vorne Platz nehmen. Der Herr Päder wäre dann auch gleich soweit.
Guten Abend.
Die Mainzelmännchen, die Jubiläumskinder. Das freut mich sehr. Und ach, der Star des Abends, Herr Lanz.
Schön, dass Sie kommen konnten.
Ja, schön, dass Sie kommen konnten. Herr Päder. Ja. Bist du auch bereit?
Ich bin bereit.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, schön, dass Sie es zu unserem kleinen Kuschelmedienmagazin hier bei D-Radio Wissen geschafft haben. Es spricht für Sie Herr Päder mit seiner Was mit Medien Neujahrsansprache 2014.
Sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin, meine Damen und Herren, lieber Herr Lanz, Schumacher, Pofalla, Hitzelsberger, das Jahr ist gerade einmal wenige Tage alt und hatte doch schon so einige mediale Höhe- und Tiefpunkte. Nichtsdestotrotz und gerade deswegen, Prosit Neujahr euch allen. Möge 2014 ein spannendes, innovatives und erfolgreiches Jahr für die Medien in unserem Lande und über dessen Grenzen hinaus sein. Das wünschen euch die Mitarbeiter von Was mit Medien, die ihr auch in diesem Jahr einmal wöchentlich bei D-Radio Wissen aus dem Funkhaus des Deutschlandradios am Radaberg-Gürtel in Köln hören könnt. Mögen wir alle in Frieden, Freiheit und Meinungsfreiheit auch weiterhin engagiert und kritisch für die Würde des Menschen, unabhängige Berichterstattung, gut gemachten Journalismus und die Entwicklung neuer und zukunftsträchtiger Medienprojekte eintreten können. Besonders in einer Zeit, in der angeblich demokratische Freunde uns alle bespitzeln, in der Diktatoren sich als freiheitsliebende Sportsfreunde und faire Verfechter einer offenen Gesellschaft inszenieren, in der ehemalige Minister in den bequemen Vorstandssesseln staatsnaher Unternehmen Platz nehmen und in der große Teile der vermeintlich journalistischen Elite des Landes noch immer in ihren analogen Elfenbeintürmen von gestern sitzen, die mehr einer Trutzburg gegen das Internet gleichen als Horten der Neugier und journalistischer Qualität. Gerade in einer solch betrüblichen Zeit braucht es mutige Menschen, die sich beherzt und mit großem persönlichen Engagement für die Werte unserer digitalisierten und offenen Gesellschaft einsetzen. Wir brauchen Menschen mit einer eigenen Meinung, Medienschaffende mit Risikobereitschaft und Medien, die eine Haltung haben, selbst wenn dies bedeuten sollte, dass Hans-Christian Ströbel am Ende der Einzige ist, der einen noch besuchen kommt. In einer Zeit, in der Zeitungen sterben und Redaktionen geschlossen oder zusammengelegt und ehemals angesehene Medien dramatisch an Glaubwürdigkeit verlieren, ohne dies selbst zu bemerken, nebenbei bemerkt, braucht es mehr Medienschaffende, für die offline und online zusammengehören, während andere nicht aufhören wollen, weiter in längst verschwundenen Gräben zwischen analoger und digitaler Welt zu buddeln. Für 2014 wünsche ich mir deswegen mehr Freiräume, Neues ausprobieren zu können und mehr Mut von Medienschaffenden, dies auch zu tun. Ich möchte weniger Live-Ticker erleben, aber dafür mehr Kreativität und Leidenschaft beim Erzählen von Geschichten. Ich wünsche mir weniger gegenseitiges Abschreiben, dafür aber mehr eigene Recherche und mehr Transparenz in Bezug auf Quellen und Kontexte. Ich hoffe auf mehr Kritikfähigkeit, auf mehr Selbstreflexion und die Fähigkeit, Bestehendes kritisch hinterfragen zu können. Möge es noch viel mehr unternehmerisch denkende Medienschaffende geben, die sich daneben ernsthaft mit ihrer Zielgruppe auseinandersetzen und diese in ihre Arbeit tatsächlich einbeziehen. Ich bin davon überzeugt, wenn wir all dies auch nur in Ansätzen erreichen können, wird 2014 deutlich weniger aufgeregt sein als sein Vorgänger und optimistischer, denn nur so werden wir weitere Negativmeldungen zur Krise der Medien vermeiden können. Lasst uns keine Debatten Print versus Online mehr führen, sondern uns stattdessen lieber auf die Suche nach einer neuen Rolle für die Medien begeben. Mögen wir all diesen Aufgaben gewachsen sein, auch denen, die wir bislang nicht recht erkennen konnten oder wollten. Auf dass uns 2014 die richtigen Weichenstellungen gelingen mögen. In diesem Sinne nochmals ein kräftiges Prosit Neujahr.
Herr Peller, ich fand irgendwie unseren Die Radio Wissen was mit Medien Neujahrsempfang richtig schön, sehr gelungen.
Ja, ich fand das auch sehr kuschelig, sehr festlich.
Intim auch.
Ja, auch intim und trotzdem hochkarätig besetzt. Das war eine rundrum gelungene Society-Veranstaltung mit, Kaminzimmercharakter. Das war, fand ich gelungen.
Ja, den grünen Teppich haben wir wieder eingerollt. Ja. Die Canapés sind wieder im Kühlschrank und die Prickelgetränke, die trinken wir jetzt gleich noch aus, während ihr nochmal die Gelegenheit habt, unser heutiges Aerobic reinzuhören. Und da haben wir etwas gemacht, was ihr sonst nicht gewohnt seid hier.
Genau, weil wir natürlich öffentlich-rechtlich sind und überhaupt und jetzt schon 19.17 Uhr oder so ist. Trotzdem der Werbeblock. Wir haben heute mal einen Werbeblock für euch. Wir haben das aber auch praktischerweise so gemacht, dass wir den ans Ende der Sendung gelegt haben. Das heißt, wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt ausschalten. Aber wie das sonst so ist bei den privaten Fernsehsendern, der Höhepunkt kommt erst nach dem Werbeblock, nämlich die Bekanntgabe des Gewinners des Aerobics. Habe ich das jetzt komplett falsch beschrieben? Nein, es ist ein Werbeblock, der jetzt kommt.
Es ist wunderbar. Wir haben nämlich ganz viel Werbung für euch hier reingepuzzelt. Und da sollt ihr ein bisschen um die Ecke denken. Denn ihr hört zwei Reklamespots. Ums Eck gedacht ergibt sich daraus etwas, um das fast niemand herumkommt.
Bommerlunder Ballaststoffbecher mit Bananen, Blaubeeren, Birnen. Beliebt, begehrt, belebend. Probieren auch Sie.
Bad Barlau, der beliebteste Badeort in Brandenburg. Besondere Arrangements für Braut und Bräutigam. Besuchen Sie uns bald, buchen Sie uns noch heute.
Ich habe schon so lange nicht mehr aufmerksam zugehört.
Früher habe ich immer Werbung raten im Kino gerne gemacht.
Und was war es diesmal, Herr Peller?
Diesmal war es was mit B.
Ja.
Da war viel B drin.
Ja.
Und Werbung halt.
Ah, also.
B und Werbung.
Bewerbung.
Bewerbung.
Das ist richtig. Ich soll sagen, sollen wir jetzt auflösen, Herr Peller?
Ach, B-Werbung.
Richtig.
Ah!
Ich habe hier den Gong.
Mach den Gong bitte.
Ich schlage jetzt drauf, wenn du eine Zahl zwischen 1 und 428 nennst, um den Gewinner zu nennen.
253.
Gewonnen hat... Wie lustig.
Bastian.
Nein. Wie kommst du denn auf Bastian?
Brigitte?
Nein, aber der Nachname fängt mit B an.
Ach.
Belling. Ha! Conny Belling hat gewonnen. Sie schreibt... Hallo, hallo. Also ein Hallo für dich, Herr Perl, und ein Hallo für mich. Vielen Dank für die interessante und abwechslungsreiche Ohrenlektüre, die mich täglich beim Töpfern unterhält. Ach so, Bewerbung ist mein Lösungswort. Viele Grüße aus Dresden, Conny Belling. Hat sie sogar gleich noch Werbung in ihre Bewerbungslösung.
Das war auch eine Bewerbung in eigener Sache quasi.
Ja, ich lese jetzt nicht die URL vor, wo man dann ihre Töpfersachen kaufen kann. Die hat sie nämlich auch nur mit reingeschrieben.
Ach, das ist ja schön.
Ja.
Macht ihr auch Tassen und so?
Das weiß ich nicht. Soll ich mal drauf gucken?
Weil dann kann sie uns ja mal als... Ihr Gewinn ist, dass sie uns ein getöpfertes Überraschungspaket
ja,
schickt.
Ja, das
finde ich jetzt mal ein Deal.
Also, liebe Conny, wenn du das jetzt hier gerade hörst, töpfer uns doch mal eine Herr Peller und Daniel die Radio Wissen Tasse.
Genau.
Ist doch ein toller Gewinn.
Und dann schicken wir zurück irgend so ein, auch so ein Überraschungspaket.
Ein tolles Überraschungspaket. Mhm. Conny aus Dresden, herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch. Jetzt haben wir mit Conny gespielt und... Um im Kontext der Sendung zu bleiben, jetzt spielen wir noch ein bisschen mit uns.
Das machen wir.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Vorweg, sollen wir es jetzt schon unseren Was mit Medienfreunden sagen oder noch nicht?
Nein, das wollen wir nicht.
Meinst du, dass sie dann traurig sein werden,
ja,
weil sie Abschied nehmen müssen?
Ja.
Dann sagen wir es an dieser Stelle noch nicht. Ich hoffe, es wird keinen Shitstorm geben. Eher
ja,
einen Candystorm.
Ich hoffe, ein Candystorm ist ja schon, das nehme ich. Oder ein Lovestorm.
Das möchten wir alle nicht erleben, Herr Peller.
Wieso?
Candy Storm, da bin ich dabei. Der wird gesponsert von der Zahnarztindustrie.
Ach so.
Es steht ja noch 0-0 und genießen wir die Zeit, die wir jetzt hier noch haben mit unserem kleinen Medienquiz.
Ja, wollen wir einfach mal so ein bisschen dieses Bett laufen lassen und dem zuhören?
Nee, du kannst mir jetzt eine Frage stellen,
ach so.
Herr Peller.
Okay, ich stelle dir die erste Frage.
Ja.
Und zwar, wo sich auf der einen Seite manch einer damit beschäftigt, ob nun möglicherweise demnächst noch mehr Rumänen und Bulgaren zu uns kommen, gibt es auch genau gegenteilige Tendenzen. Nämlich, das fand ich sehr spannend, gibt es eine länderübergreifende öffentlich-rechtliche Kooperation Richtung östliches Europa. Und ich möchte gerne von dir wissen, welches denn das deutsche Medium ist, was an dieser Kooperation beteiligt ist.
Ich habe keinen blassen Schimmer.
Nein?
Nein.
Dann kann ich dir sagen, dass ich auf der einen Seite von der Tschechischen Republik und dem Tschechischen Rundfunk gesprochen habe und auf der anderen Seite vom MDR. Die haben nämlich jetzt einen Kooperationsvertrag unterschrieben.
Ja.
Und damit ganz klar definiert, dass sie ja wirklich ihre Arbeitskontakte deutlich intensivieren wollen und das eigentlich sowohl in programmatischer, in technischer und auch im rechtlichen Gebiet und quasi da auch den europäischen Geist im Rundfunk leben wollen. Und was man so vielleicht so ein bisschen aus Richtung Frankreich ja schon kennt, geht jetzt mal in die östliche Himmelsrichtung. Das fand ich sehr spannend und wollte das an der Stelle gerne mal hier mit transportieren.
Ich fand das langweilig. Lass uns jetzt von Ostdeutschland in Westdeutschland mal reinkieken zur Funke-Gruppe.
Na.
Dort gab es einen interessanten Abgang.
Ja.
Funke-Gruppe, wir wissen, ja, so hieß ja früher mal der Watz-Konzern, heißt jetzt Funke-Gruppe. Und zwar ist der Geschäftsführer Christian Nienhaus nicht mehr Geschäftsführer, beziehungsweise er wird das Haus verlassen, wenn er das nicht jetzt auch irgendwie heute schon getan hat. Das Handelsblatt hat gestern schon berichtet und von Unstimmigkeiten berichtet. Heute ist die offizielle Sprachregelung, nachdem gestern noch dementiert wurde, dann herausgekommen, mit welcher offiziellen Begründung ist denn Herr Nienhaus gegangen worden? Kann man das so sagen? Weiß ich nicht. Aber wie,
also ich glaube, ich weiß es.
Ja.
Nachdem ja jetzt bekannt wurde, dass Herr Pofalla nicht die Wahrheit gesagt hat, glaube ich, dass Herr Nienhaus einfach mehr Zeit für sich und seine Familie haben sollte.
Er hat gesagt, also das Handelsblatt hat gesagt, dass es wohl so ist, dass der Nienhaus nicht glücklich über den Verkauf oder den Kauf der ganzen Printprodukte von Axel Springer ist, dass er seine Unterschrift nicht unter die Verträge hat sitzen wollen und so ist es dann irgendwie zum Vertrauensbruch gekommen. Ob es jetzt so war, keine Ahnung, das weiß ich nicht, das habe ich nur gelesen. Die offizielle Sprachregelung ist, jetzt ist der Deal unter Dach und Fach sozusagen und er hätte jetzt alle seine Hausaufgaben erledigt und für ihn gäbe es jetzt bei Funke nichts mehr zu tun. Also genau das Gegenteil, was eigentlich das Handelsblatt behauptet. Fand ich interessant, aber den Punkt kann ich dir leider nicht geben, Herr Peller.
Schade, es hat aber auch fast gepasst. Nun gut, ich bleibe auch bei dem Thema und zwar habe ich heute einen schönen Satz gelesen und möchte gerne von dir wissen, wer den gesagt hat. Und zwar lautet dieser Satz, wer ein Zeitungshaus wie einen Ramschladen führt, darf sich nicht wundern, wenn sich Leser und Anzeigenkunden mit Schaudern abwenden. Hat jemand gesagt, der sich eine kompetente Verlegerpersönlichkeit als Nachfolger von Herrn Nienhaus wünscht?
Also, sag mal, was war's? Ramsch?
Ramschladen.
Wer hat denn das Vokabular Ramschladen auf Lager? Ich kann mal überlegen. Vermutlich nicht ganz so alt, aber auch nicht sehr jung. Also ich würde sagen, ich weiß es nicht.
Ja, es ist ein Funktionsträger. Der Chef des DJV.
Herr Konken.
Herr Konken.
Ja.
Jemand, der halt auch was sagen muss zu so einer Debatte.
Aber Ramschladen, das passt zu Konken.
Das ist ein Wort, was er nimmt. Das verwendet er, genau.
Ja, das finde ich sehr interessant. Und meine Frage an dich, unsere heutigen Gäste, Stefan Niggemeier und Caroline Ehmke, sie haben was gemeinsam.
Ui.
Nämlich einen Preis.
Ein Preis.
Welchen?
Sie haben den Grimme Online Award beide.
Nein.
Nee.
Da kann ich auflösen, ne?
Ja, kannst auflösen. Ich habe falsch gesagt.
Beide sind Journalisten des Jahres vom Medienmagazin.
Ich dachte, du sagst, beide sind Journalisten.
Ja, beide sind Journalisten. Es ist schon eine Auszeichnung, an sich Journalist zu sein. Haben wir am Anfang der Sendung gehört, dass man auch klein anfangen sollte.
Ja.
Wie steht's, Herr Peder?
Es steht
0-0.
0-0.
0-0. Ja. So. Ja, jeder noch eine schnelle Frage?
Ja, Miriam Pilau hat einen neuen Job und zwar wo?
Im Fernsehen.
Nein, also doch.
Bei Joyce?
Nein.
Okay.
Bei 94.3 RS2 in Berlin.
Ach, Radio macht sie?
Ja. Dieses verrückte Ding.
Ach.
Ohne Bild. Zumindest zum Hören. Du musst mich noch was fragen.
Ja, ich möchte von dir wissen, welches internationale hochgeschätzte Publikationsmedium macht jetzt demnächst einen Relaunch und hat schon eine kleine Sneak Preview ins Netz gestellt. Und alle sind sehr gespannt.
New York Times.
Richtig.
Danke.
Hast du sie dir schon angeguckt?
Ja. Nein. Hab ich nicht.
Also nein.
Nein.
Dann machen wir das doch einfach nächste Woche, Herr Päder.
Die angucken?
Ja.
Und sagen, ob wir es schön finden?
Ja.
Oh ja, da mache ich gerne mit.
Das finde ich ist eine gute Sache. Können wir nächste Woche mal gucken. Ansonsten, was nächste Woche sonst so passiert, ehrlich gesagt, kann ich es dir noch nicht sagen. Ich kann es euch somit auch noch nicht sagen. Aber ich bin sicher, so wie die ersten 9 Tage medientechnisch in diesem Jahr losgelegt haben, wird es auch
so
dann weiter sein.
So geht's weiter, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Also freuen wir uns auf die nächste Woche. Bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.